ARD. Paris, 26. Oktober 1978. Ein grauer Herbsttag. Bruno Buschic wird zu Grabe getragen. Die Trauergemeinde geht voran. 1200 Kroatinnen und Kroaten aus aller Welt. Die erste Reihe des Zugs hält eine riesige kroatische Flagge vor sich gespannt, wie auf einer Demonstration. Dahinter erst der schwarze, glänzende Leichenwagen, der bedächtig zur Trauerhalle des Friedhofs Père Lachaise rollt. In der exilkroatischen Szene sind Beerdigungen alles andere als selten. Doch diese hier ist etwas Besonderes. Bruno Buschic war ein Hoffnungsträger. Alle hier kennen seine Texte, seine Kampfschriften, seine Gedichte. 5 Mal wurde auf ihn geschossen. Eine Kugel traf ihn in die Schläfe, eine weitere ins Herz. Nema vise Brune Busica. Bruno Buschic ist nicht mehr, titeln die exilkroatischen Zeitungen. Der Sarg ist so weit geöffnet, dass sein Kopf sichtbar ist, eingefasst in weiße Rüschen. Langsam zieht der Strom der Trauernden an ihm vorbei. Ein Mann bleibt stehen, beugt sich vor und küsst den Sarg.
Ein Tod, der die exilkroatische Szene schwer erschüttert.
Auch viele deutsche Exilkroaten sind gekommen.
Und den Mann, der den Sarg küsst, kennen wir. Es ist Nikola Milicevic.
Beban. 18 Monate später wird auch er erschossen.
Ihr hört den Podcast Krieg im Schatten. Ich bin Daniel Majic.
Und ich bin Carla Reiter. Ihr hört Folge 5 von 6.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Serie der Flugzeugentführungen reißt nicht ab. Einen Tag nach der Entführung eines indischen Verkehrsflugzeuges haben in der vergangenen Nacht 6 kroatische Extremisten eine amerikanische Verkehrsmaschine in ihre Gewalt gebracht. Die offensichtlich als aufsehenerregende politische Demonstration für die Unabhängigkeit der jugoslawischen Teilrepublik Kroatien angelegte Aktion hat bereits ein Todesopfer gefordert. Am späten Nachmittag hatte die Maschine nach einer 16-stündigen Atlantiküberquerung Kurs auf Paris genommen.
Am Ende stellt sich heraus, dass es nur 5 kroatische Extremisten waren, die 1976 das Flugzeug aus New York entführt haben. Bewaffnet waren sie mit Pistolen und einer Bombe, die sich als Attrappe herausstellt. Eine echte Bombe haben sie hingegen in einem Schließfach an der Grand Central Station deponiert, zusammen mit einem Manifest für die Befreiung Kroatiens. Dieses Manifest, so ihre Forderung, soll in 5 reichweitenstarken Tageszeitungen veröffentlicht werden. Andernfalls würde eine dritte Bombe an einem belebten Platz in New York hochgehen. Beim Versuch, die Bombe aus dem Schließfach zu entschärfen, stirbt ein New Yorker Polizist.
Das Geiseldrama in der Luft endet nach knapp 40 Stunden am Flughafen von Paris. Dorthin hatten die Entführer und die Entführerin den Flug umgelenkt. Sie werden zu langen Haftstrafen verurteilt. Ihr Anführer verlässt erst 2008 das Gefängnis. Für die jugoslawischen Sicherheitsdienste steckt jedoch ein anderer, viel prominenterer Mann hinter dieser spektakulären Aktion. Bruno Buschic.
Bruno Buschic ist heute eine Art Nationalheld in Kroatien. Mitte der 70er nehmen viele Führungsfiguren der Exilkroatenszene für sich in Anspruch, Staatsfeind Nummer 1 in Jugoslawien zu sein. Bei Bruno Buschic wirkt das weniger übertrieben als bei den meisten anderen. So beschreibt ein Mitstreiter Buschics Rolle für die Exilkroaten.
Buschic hatte für die kroatische Emigration eine große Bedeutung. Er war tatsächlich ein Verbindungsmann zwischen der kroatischen Emigration und der Heimat. Und er war auch einer von denen, der forderte, dass sich alle kroatischen politischen Kräfte in der Diaspora bzw. im Exil endlich einigten.
Für uns ist Buschic interessant, weil er in der zweiten Hälfte der 70er eng mit Beban zusammenarbeitet. Doch erst einmal sollten wir klären, woher dieser Bruno Buschic eigentlich kommt und was ihn so besonders macht.
Anfang der 70er rumort es in Jugoslawien. Einige Teilrepubliken fordern mehr Autonomie, allen voran Kroatien. Dort wächst sich der Konflikt mit der Zentralregierung zum kroatischen Frühling aus, mit Massendemonstrationen und Studierendenstreiks. Als auch die kroatischen Kommunisten die Forderung der Bewegung übernehmen, wird es Tito zu viel. Die kroatische Parteispitze wird abgelöst. Die Anführerinnen der Bewegung landen im Gefängnis. Einige prominente Dissidenten fliehen ins Ausland. Sie werden Proljecari genannt, grob übersetzt die Frühlingsleute.
Dazu zählt auch Bruno Bušić. 2 Jahre verbringt er in Jugoslawien in Haft. Danach flieht er aus dem Land und lässt sich in Paris nieder. Bušić ist vor allem ein umtriebiger Publizist. Er und andere Frühlingsleute stoßen nun zur exilkroatischen Szene, die bislang immer noch von Ustascha-Anhängern dominiert wird. Obwohl sich viele der Frühlingsleute als eher links verstehen, arbeiten sie jetzt mit den rechtsextremen Kräften zusammen. Sie gründen den kroatischen Nationalrat, eine Dachorganisation, in der sich zahlreiche exilkroatische Organisationen zusammenschließen. Und Bušić gehört zu den führenden Köpfen. Ein Albtraum für die jugoslawischen Sicherheitsbehörden. Die gespaltene Exilkroaten-Szene schließt die Reihen.
Hinzu kommt, Bruno Bušić hat ein ambivalentes Verhältnis zur Gewalt. Das zeigt sich zum Beispiel im Februar 1978, als im schwedischen Fernsehen ein Dokumentarfilm mit dem Titel »Kroaten, Terroristen oder Freiheitskämpfer« ausgestrahlt wird. Zu sehen sind darin vermummte Exilkroaten in Tarnuniformen, die schwer bewaffnet irgendwo durchs Unterholz robben.
Wir versuchen nochmal nach Kroatien zu fahren und da einige Angriffe machen, die uns zur Freiheit führen können, ja?
Gedreht wurde im Schwarzwald. Organisiert hat das Bruno Bušić. Und er hat auch dafür gesorgt, dass der Film im schwedischen Fernsehen gezeigt wird. Eine öffentliche Kampfansage an Jugoslawien.
Auch bei der Entführung des Flugzeugs in den USA hat Bušić wohl mitgemischt. Zumindest gilt als gesichert, dass das Manifest der Entführer von ihm verfasst wurde. Bei den Staatssicherheitsdiensten in Jugoslawien vermutet man, dass Bušić die gesamte Aktion mitgeplant hat. Bis ins Detail, heißt es in einem internen Dossier. Und für diese Behauptung nennt der Geheimdienst 2 Quellen. Tomislav Naletilic, dem Komplizen von Bebans bombenlegenden Trauzeugen Šarac, und Beban selbst.
Natürlich haben Naletilic und Beban nicht direkt mit der Utba gesprochen. Aber anscheinend haben sie sich gegenüber einem Informanten verplappert. Nur, warum ist Beban überhaupt so gut in Bušićs angebliche Pläne eingeweiht?
In kroatischen Publikationen heißt es, dass Bušić, wenn er in Frankfurt war, in der Wohnung von Bebans Familie übernachtet hat. Auch in den deutschen Ermittlungsakten sind solche Kontakte festgehalten. So zum Beispiel eine gemeinsame Reise nach Schweden zu einem Treffen führender Exilkroaten. Ihr gemeinsamer Schnittpunkt ist der kroatische Nationalrat, der internationale Dachverband der Exilkroaten. Es gibt auch eine Ortsgruppe in Frankfurt und zu ihren führenden Köpfen gehört Beban.
Es bleibt eine kurze Freundschaft. Bruno Bušić wird am 16. Oktober 1978 in Paris aller Wahrscheinlichkeit nach vom jugoslawischen Geheimdienst ermordet. Nur wenige Monate nachdem Beban aus der Auslieferungshaft entlassen wird.
Zwischen Bušićs und Bebans Ermordung liegen nur knapp 15 Monate. Vielleicht müssen wir erst verstehen, warum Bušić sterben musste, um die Logik hinter Bebans Liquidierung zu verstehen. Warum also starb Bruno Bušić?
Also im Januar 1977 gab es so eine Sitzung, kroatische Staatssicherheitsdienst mit Besuch aus Belgrad. Und da wurde das eigentlich entschieden, dass Bruno Bušić dann auch getötet. Weil er irgendwie so eine Art neue IRA, da irgendwie, also eine Untergrundarmee angeblich aufstellt.
Das sagt Historiker Bernd Probionek. Er hat zur Geschichte der jugoslawischen Polizei und Geheimdienste geforscht und war Gutachter in einem Prozess, auf den wir noch zu sprechen kommen. Eine Untergrundarmee also. Das erinnert mich an etwas, das ich in den Geheimdienstakten im Zagreber Staatsarchiv gelesen habe.
Staatssicherheitsdienst Zentrum Doboj, 16. März 1978. Unser Mitarbeiter Girga hat uns informiert, dass er in gutem Kontakt mit Franjo Mikulic, dem Präsidenten des kroatischen Nationalrats, und Bruno Bušić steht. Beide haben ihm im Vertrauen gesagt, dass Bušić Mitstreiter in Jugoslawien hat, die zeitweise nach Frankfurt kommen, um sich im Umgang mit Sprengstoff ausbilden zu lassen. Intern werden sie nur als Brunos Jungs bezeichnet. Ihre Ausbildung erhalten sie vom Terroristen Ljubomir Dragoja.
Ljubomir Dragoja, der Bombenbastler, der sich selbst den rechten Arm weggesprengt hat. Zum Selberbauen reicht es nicht mehr, aber anderen zeigen, wie man Bomben herstellt, das kann er noch. Die mutmaßlichen Pläne für die Ausbildung von Bušićs Untergrundarmee werden aber jäh unterbrochen. Erst durch die Auslieferungsaffäre und später durch die Ermordung von Bruno Bušić. Doch weder das eine noch das andere hält Dragoja lange davon ab, junge Menschen im Bombenbau zu unterrichten. Die Pläne für Sabotageaktionen in Jugoslawien gehen auch nach Bušićs Ermordung weiter. Und das wissen wir, von Dragojas Frau.
Terror, Mordkommandos, Drama, das alles hatten wir bis hierhin schon. Aber irgendetwas fehlt noch zu einem richtigen Kinoplot. Genau, eine Liebesgeschichte. Oder sowas ähnliches.
Und die kommt jetzt. Dragoja lernt in Frankfurt die 18-jährige Spomenka Z kennen, eine kroatische Gastarbeiterin. Schon nach ein paar Monaten zieht sie zu ihm in seine Wohnung. Sie weiß, dass er politisch aktiv ist, aber nichts Genaueres. Das wird sich bald ändern.
Für Dragoja ist es die große Liebe. Die beiden heiraten bald kirchlich. Auf eine standesamtliche Beglaubigung verzichten sie. Und Ende 1978 gesteht Dragoja einem Bekannten, dass er darüber nachdenkt, die ganze Exilkroatensache ad acta zu legen. Er sei zum ersten Mal in seinem Leben wirklich verliebt, wolle ein ruhiges Leben führen und ertrage es nicht länger, ständig mit einem UTBA-Anschlag rechnen zu müssen. Wenn man ihm von jugoslawischer Seite Garantien geben könnte, dann würde er seine anti-jugoslawischen Aktivitäten einstellen. Was Dragoja allem Anschein nach nicht weiß, ist, dass sein Gesprächspartner unter dem Tarnnamen Felix für den Staatssicherheitsdienst als Informant arbeitet und alles gleich weitergibt.
Doch es kommt noch schlimmer für Dragoja. Über Monate hinweg beobachtet seine Frau, wie sich Dragoja mit verschiedenen Exilkroaten in der gemeinsamen Wohnung trifft, darunter Mitglieder der revolutionären Bruderschaft. Und sie bekommt auch mit, dass Dragoja tatsächlich junge Menschen aus Jugoslawien im Umgang mit Waffen und Sprengstoff ausbildet. Sie bekommt es mit der Angst zu tun und flüchtet Hals über Kopf nach Jugoslawien.
Und dort rennt sie direkt zum Staatssicherheitsdienst und gibt alles, was sie weiß, zu Protokoll. Eine spektakuläre Geschichte. Spomenka, die Frau des Bombenbastlers, ist natürlich eine äußerst wertvolle Informationsquelle. Aber sie ist nicht die einzige. Aus den Zagreber Akten wissen wir, dass die jugoslawischen Geheimdienste zu dieser Zeit, wenige Monate nach der Auslieferungsaffäre, ständig Berichte darüber erreichen, dass die Exilkroaten in Deutschland wieder eine größere Aktion in Jugoslawien planen. Es muss groß sein und es wird Tote geben, wird Dragoja in einem Bericht zitiert. Nochmal, ob das alles, was die UTBA-Informanten da weitergeben, so stimmt, wissen wir nicht. Aber für die jugoslawischen Geheimdienste steht fest, da kommt was Großes.
Obwohl viele denken, Beban hätte sich zurückgezogen, ist er weiterhin politisch aktiv. In den UTBA-Akten sind unter anderem Treffen und Auftritte mit dem mutmaßlichen Top-Terroristen Stjepan Bilancic vermerkt. Die deutschen Behörden registrieren im April 1979 eine Flugreise nach Rom. Dort treffen sich, nach UTBA-Angaben, genau zu diesem Zeitpunkt führende Exilkroaten. Beban lässt sich das nicht entgehen, trotz aller Geldnot. Gleichzeitig ist der Druck auf die jugoslawischen Sicherheitsbehörden hoch. Ende 1978 ist klar, dass der 86-jährige Staatslenker Tito nicht mehr lange zu leben hat. Was nach ihm kommt, ist eh schon ungewiss. Und das Letzte, was man da noch gebrauchen kann, ist ein neuer Angriff auf Jugoslawien. Diesmal aber organisiert von einer breiten exilkroatischen Front. Von links nach rechts, von den Frühlingsleuten bis zur rechten Ustascha-Nachfolge.
Und zu dieser Front würde auch Beban gehören, mit den von ihm gegründeten Vereinigten Kroaten Europas. Stellen wir uns das mal bildlich vor. Beban und seine Organisation in der Mitte. Von ihm aus führen dann zahlreiche Querverbindungen zu allen möglichen weiteren Organisationen. Zum nationalen Widerstand von Stjepan Bilancic, zur revolutionären Bruderschaft, zu den Frühlingsleuten um Busic und Co. Und. Wenn die jugoslawischen Geheimdienste sich ein Worst-Case-Szenario für eine Querfront von Exilkroaten ausmalen müssten, käme wohl so etwas dabei heraus.
Alle diese Organisationen befürworten entweder offen Terror gegen Jugoslawien oder verurteilen ihn zumindest nicht. Es ist wahrscheinlich also sein Netzwerk, das Beban in den Augen der UTBA gefährlich macht.
Okay, aber trotzdem. Warum wird nach Busic Beban ausgeschaltet? Nicht Bombenbastler Dragoja, nicht der mutmaßliche Top-Terrorist Stjepan Bilancic, kein anderer führender Kopf des Nationalrats. Nach welchen Kriterien entscheiden die Geheimdienstfunktionäre in Jugoslawien, ob ein Feind im Ausland sterben muss oder nicht? Das habe ich auch Bernd Robionek gefragt.
Ab wann die Schwelle war, jetzt zur Tötung zu schreiten, ist schwer zu beantworten. Man kann das von verschiedenen Seiten betrachten. Man erstellt eine Diagnose, ist jemand gefährlich? Aber diese Diagnose stand schon ziemlich früh fest bei vielen Leuten. Die war dann ja auch erhärtet durch Gerichtsurteile der Gastländer, dass die ja tatsächlich dann auch Verstöße gegen Waffengesetze begangen hatten und Ähnliches. Ja, diese Diagnose stand fest. Dann war nur die Frage, wie kann man diese Leute unter Kontrolle kriegen? Ja, im schlimmsten Fall. Und das war auch wirklich das äußerste Mittel. Das hat man auch so definiert. Das war jetzt nicht kein Selbstzweck. Aber im äußersten Fall ist man dann eben zu diesen gezielten Tötungen übergegangen, die natürlich auch immer von bestimmten Voraussetzungen abhängen. Sind sie überhaupt durchführbar? Deswegen kann man diese Frage jetzt nicht nur von einer Seite beantworten, warum jetzt eine bestimmte Person zu einem bestimmten Zeitpunkt dann Opfer eines Anschlags geworden ist.
Es wird um Beban in dieser Zeit einsamer. Bruno Buschitsch ermordet. Sein Trauzeuge Dane Scharatz nach einem Utba-Attentat halbseitig gelähmt und wieder untergetaucht. Tomislav Naletilic und Branko S. in Deutschland zu 7 Jahren Haft verurteilt, weil sie Anschläge an der jugoslawischen Adriaküste geplant haben sollen. Und auch Beban droht neuer Ärger mit der deutschen Justiz.
Ein Jahr vor seiner Ermordung steht Beban erneut vor Gericht. Einmal mehr geht es um eine Waffe, die bei ihm gefunden wurde. Eine Maschinenpistole, die aus dem spanischen Bürgerkrieg stammen soll. Beban behauptet, sie als Souvenir erworben zu haben. Das Gericht in Frankfurt glaubt ihm nicht. Er wird zu 6 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 1.200 D-Mark verurteilt.
Dieses Urteil ist dann Thema einer Pressekonferenz des jugoslawischen Außenministeriums. Der Sprecher des Ministeriums empört sich über die, Zitat, unbegreifliche Toleranz der westdeutschen Behörden gegenüber dem antijugoslawischen Terroristen Nikola Milicevic. Das Parteiblatt Borba sagt, dass Beban einer Terrororganisation angehöre, auf deren Konto rund 120 Anschläge mit gut 50 Toten gehe. Gemeint ist damit die kroatische Revolutionäre Bruderschaft.
Die Revolutionäre Bruderschaft. Das sind so Leute wie Bebans Trauzeuge Dane Šadac, wie Bombenbastler Ljubomir Dragoja. Ob Beban zu dieser Gruppe gehört hat, wissen wir immer noch nicht. Aber aus dem jugoslawischen Außenministerium kommt eine ungewöhnlich scharfe Reaktion auf ein vergleichsweise nebensächliches Urteil. Es bleibt nicht die einzige Enttäuschung für die jugoslawischen Behörden durch die deutsche Justiz. Einen Monat später werden die Gebrüder Bilancic in einem Strafprozess freigesprochen. Man hatte ihnen vorgeworfen, 5 Jahre zuvor Sprengstoff und Waffen nach Jugoslawien eingeschleust zu haben. Und schließlich scheitert auch noch ein erneutes Auslieferungsersuchen gegen Bombenbastler Ljubomir Dragoja. Und das alles in dem Jahr vor Bebans Ermordung.
Aus jugoslawischer Sicht stellt es sich so dar. Man bekommt die mutmaßlichen Top-Terroristen nicht ausgeliefert und in der Bundesrepublik wird nicht angemessen gegen sie vorgegangen. Gleichzeitig deuten zahlreiche Berichte auf eine größere Aktion der Exilkroaten hin. Irgendwas muss geschehen.
Aber dann ist da ja noch die Frage der Durchführbarkeit. Bei Dragoja und Bilancic gibt es da ein Problem. Beide werden fast permanent von der deutschen Polizei überwacht. Aber da ist dieser Mann in Frankfurt, Vater von 5 Kindern.
Er geht jeden Abend in dieselbe Kneipe.
Verlässt sie spät nachts alleine.
Und fährt immer den gleichen Weg nach Hause.
Herbst 2023. Die Wege in der kroatischen Hauptstadt Zagreb sind kurz. Vom Staatsarchiv, in dem ich die Akten des Geheimdienstes durchforstet habe, ist es nur ein kurzer Spaziergang zur Kanzlei von Ante Nobilo. Nobilo ist einer der bekanntesten Anwälte des Landes. Ein gefragter Mann, nicht nur bei seinen Mandanten, sondern auch bei der Presse. Als ich seine Kanzlei betrete, ist er gerade am Telefon. Ein Journalistenkollege braucht eine völkerrechtliche Einschätzung zum jüngsten Gaza-Krieg. Nobilo, 73 Jahre alt, wirkt jünger. Ein in die Jahre gekommener 80er-Jahre-Bo mit dunklem 3-Tage-Bart und nach hinten gegeltem Haar. Er ist gut gelaunt.
Ja, stellen Sie ruhig Ihre Frage und ich versuche zu antworten. Obwohl heute Südwind ist, da sagt man, das sind schlechte Tage, um Entscheidungen zu treffen.
Ich will mit ihm nicht über Gaza sprechen, sondern über einen anderen Krieg. Den Krieg im Schatten zwischen Exilkroaten und jugoslawischen Geheimdiensten. Aber ist das überhaupt richtig, da von einem Krieg zu sprechen?
Das war schon eine Art Krieg. Einige bekannte Exilkroaten, die auch wegen Terrorismus verurteilt wurden, haben das mir gegenüber selbst so ausgedrückt. Wir haben die Leute von der UTBA umgebracht, die haben unsere Leute umgebracht. Also eine Art Krieg, das ist es. Ich nenne diese Leute übrigens Terroristen im Ruhestand.
Nobilo kennt beide Seiten dieses Krieges. In den 80ern, als es Jugoslawien noch gab, war er Staatsanwalt in Zagreb. Hat selbst gegen exilkroatische Terroristen ermittelt. Später dann, als Kroatien unabhängig wurde, kehrten einige von ihnen ins Land zurück. Einige wenige bekamen sogar Posten im Staatsapparat. Und viele Jahre später, im Herbst 2014, verteidigt er ehemalige jugoslawische Geheimdienstfunktionäre vor einem deutschen Gericht.
In München stehen seit heute zwei Top-Agenten aus dem früheren Jugoslawien vor Gericht. General Perkovic und der ehemalige Geheimdienstchef Mustac sind wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Sie sollen für den Tod eines kroatischen Dissidenten verantwortlich sein. Er war vor 31 Jahren in Wolfratshausen erschossen worden. Der Fall reiht sich ein in eine Serie von Morden an Exilkroaten in Deutschland.
Zdravko Mustac und Josip Perkovic. Vor allem den Namen Perkovic habe ich unter zahlreichen Berichten im Zagreber Staatsarchiv gelesen. Er war zu Zeiten Jugoslawiens Mitarbeiter des kroatischen Staatssicherheitsdienstes, Abteilung 2, feindliche Immigration. Mustac war sein direkter Vorgesetzter, Leiter des kroatischen Staatssicherheitsdienstes.
Die beiden sollen 1983 den Mord an Stjepan Djurekovic im bayerischen Wolfratshausen geplant und in Auftrag gegeben haben. Djurekovic war ein besonders spektakulärer Fall. Bevor sich der damals 56-jährige Kroate in die Bundesrepublik absetzte, war er nämlich in Jugoslawien Marketingdirektor des staatlichen Mineralölkonzerns INA und im Nebenjob Spitzel des Bundesnachrichtendienstes.
In der langen Reihe von Morden an Exilkroaten durch die jugoslawischen Geheimdienste sticht der Fall Djurekovic durch seine Brutalität hervor. Das will was heißen angesichts dessen, was ihr hier im Podcast schon gehört habt. Aber das wirklich Außergewöhnliche ist, dass dieser Fall vor einem deutschen Gericht verhandelt wurde. Zweimal sogar.
Unterm Strich war es wohl so, dass ich noch nie mit so vielen Lügengeschichten konfrontiert wurde, wie in den 21 Monaten haben wir verhandelt, wie in den 21 Monaten. Etwa, dass alle als UTBA-Mitglieder identifizierte Sicherheitspolizisten uns glauben machen wollen. Wir wussten doch nichts davon.
Das ist Michael Dauster. Als Richter war er an beiden Prozessen um den Mord an Stjepan Djurekovic beteiligt. Auch an dem gegen Perkovic und Mustac. Er kennt sich gut aus. Anfang der 2000er hat er für längere Zeit in Bosnien gelebt und gearbeitet. Und schon damals hat er sich dafür interessiert, wie eigentlich mit dem jugoslawischen Erbe heute umgegangen wird. Zum Beispiel mit dem ehemaligen Geheimdienst, der UTBA.
Und alle Welt sprach immer irgendwie von der UTBA. Nicht von UTBA-Morden, sondern von der UTBA. Das ist im ehemaligen Jugoslawien, wie ich dann bald lernen musste, der Oberbegriff für die Staatssicherheitspolizei. In dieser Zeit hatte ich durchaus auch Kontakte zum bosnischen Nachrichtendienst. Natürlich fragt man als Deutscher, wenn man schon mal die UTBA auf der Pfanne hat, wie jetzt der bosnische Geheimdienst zur UTBA steht. Und das hat bei mir einen Verdacht ausgelöst. Da war die Mauer des Schweigens.
2007 kehrt Dauster zurück nach Deutschland und wird Richter im ersten Prozess um den Mordfall Djurekovic. Angeklagt ist ein ehemaliger Informant des Staatssicherheitsdienstes und in dessen Garage ist Djurekovic ermordet worden. Er soll den Auftragsmördern den Schlüssel dafür übergeben haben.
Das Interessante dabei, dieser UTBA-Informant wurde von seinen Vorgesetzten nicht eigens nach Deutschland geschickt, um die exilkroatische Szene zu infiltrieren. Er war schon lange drin. Jahrelang war er Sekretär des kroatischen Nationalkomitees. Das ist die zeitweise größte Exilkroatenorganisation in Deutschland gewesen.
Exilkroatischer Aktivist und gleichzeitig Spitzel für den jugoslawischen Geheimdienst. Das kommt gar nicht so selten vor. Zitat aus dem Handbuch des Staatssicherheitsdienstes.
Punkt 34. Um bessere Einsicht in feindliche Aktivitäten zu gewinnen und um der Tätigkeit ausländischer Nachrichtendienste und des extremistischen Teils der jugoslawischen Emigration besser begegnen zu können, darf der Staatssicherheitsdienst auch zur sogenannten Doppelkombination greifen.
Auf gut Deutsch Doppelagenten. Der Fall Jurekovic zeigt uns, die UDBA hatte ihre Mitarbeiter teilweise sehr tief in den kroatischen Exilorganisationen platziert. Und es konnte vorkommen, dass lautstarke Kämpfer für die kroatische Sache ein Doppelleben führten.
Und das führt uns jetzt zurück zum Mord an Beban. Ich frage Anwalt Ante Nobilo, ob er den Fall kennt. Ob er schon mal was von Nikola Milicevic, Beban, aus Frankfurt gehört hat. Er überlegt kurz. War da was mit Bruno Busic? Fragt er zurück. Genaueres weiß er nicht oder nicht mehr. Aber einen Namen kennt er. Tomislav M., der Mann, der an Bebans Grab Rache geschworen hat und später zum Hauptverdächtigen wurde.
Der ist einer von denen, die ich Terroristen im Ruhestand nenne.
Und um diesen Terroristen im Ruhestand geht es in unserer letzten Folge.
Das war Folge 5 von 6, Krieg im Schatten. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks für die ARD Audiothek. Und wenn ihr noch mehr spannende True Crime Stories hören wollt, empfehlen wir euch den Podcast Verurteilt. Wie immer in der ARD Audiothek.